Guten Abend. Nach dem Rausch folgt jetzt der Kater. Nachdem gestern die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg feierten, dass sie es gerade noch mal so geschafft haben, stärkste Kraft zu werden, wird heute nach dem Aufwachen immer deutlicher, was wirklich geschah. In beiden Ländern hat jeder vierte AfD gewählt. Die allermeisten Stimmen kamen von denen, die beim letzten Mal gar nicht wählten. Aber auch von fast allen Parteien wanderten Wähler zur AfD. Nicht zuletzt von der Partei, die sich seit der Wende als die Stimme des Ostens versteht. Wie groß der Verlust für die Linkspartei inzwischen ist, das sieht man besonders drastisch beim Blick auf Brandenburg. Bei den Landtagswahlen 2009 waren es in vielen Wahlkreisen vor allem im Osten Abgeordnete der Linkspartei, die direkt in den Landtag gewählt wurden, hier pink eingefärbt. Und wenn man jetzt 10 Jahre später auf dieselbe Karte schaut, dann sieht man, wo es mal pink war, ist es jetzt tiefblau. Hier ziehen nun AfD-Kandidaten direkt ins Parlament ein. Tina Handl hat sich in Brandenburg genauer angeschaut, wie aus den einst linken Kümmerern plötzlich Rechte wurden.
Von oben betrachtet sieht die Lausitz seit der Wahl ganz anders aus. Der Tagebau Jenschwalde steht still, weil ein Umweltgutachten fehlt. Genau seit dem Wahlsonntag ist Realität, wovor viele hier Angst hatten, keine Braunkohle mehr. Die Kohlearbeiter erst im Wahllokal, seitdem bei der Mahnwache. Die Situation ist verfahren, die Schuldigen werden schnell benannt.
Das sind Zukunftsängste, die Leute schüren, die Politiker schüren. Die wissen gar nicht, was sie hier den Leuten antun. Das ist diese Unsicherheit. Und in der Unsicherheit wird meistens Protest gewählt.
Das heißt AfD?
Weil das die einzigsten waren, die sich für zu uns bekannt hatten, praktisch.
Die Bergleute haben das Gefühl, Deutschland werde immer grüner. Das stört sie. Fast alle Parteien machen auf Grün, wollen mit Grün koalieren, egal was die Arbeiter hier wählen.
Man wählt dann Rot und bekommt Grün über. Und das ist das, was viele eben auch, was viele wurmt. Es ist ja fast wie eine Einheitspartei Deutschland damals zu Ostzeiten. Weil jeder springt auf denselben Zug auf, den die Grünen praktisch führen.
Mit Bienen wirbt inzwischen selbst die Linke, die früher den Protest hier auffing. Im Braunkohlegebiet hilft das der AfD. Dann wählen Dörfer wie Hirschfeld ganz im Süden Brandenburgs zu 50% Alternative für Deutschland. Und immer nach der Wahl kommen die Journalisten, auch wir und die Bürgermeister in der Region versuchen zu erklären.
Es ist einfach so eine Protestwahl gewesen. Ein Hilfeschrei von hier unten, von den kleinen Leuten. Die Bürger können sich nicht mehr mit der Politik identifizieren.
Auf alle Fälle ein Denkzettel, dass man in der eine vernünftige Opposition wieder im Land hat, die auch mal ein bisschen dagegen hält und sagt, Leute, alle denken nicht so wie euer Einheitsbrei hier.
Denkzettel, Hilfeschreie. Dafür war vor der AfD die Linke zuständig. Die hat kein einziges Direktmandat mehr in Brandenburg geholt. Früher waren es mal über 20. Ihre alten Hochburgen, wie etwa Frankfurt an der Oder, hat sie vor allem an die AfD verloren. Deren Argumentationsweise ist hier inzwischen Alltag.
Vielleicht liegt es im Allgemeinen daran, dass die ganzen Altparteien, also die Linke ist ja auch eine ehemalige Altpartei, dass nicht unbedingt mehr aufs Volk gehört wird und dementsprechend jetzt vielleicht mal die Quittung gekommen ist mit dem Ergebnis der Wahl und alles.
Dabei hat die Stadt im letzten Jahr noch einen linken Oberbürgermeister gewählt. René Wilke, bekannt als der Gysi von der Oder, ein Hoffnungsträger seiner Partei. Doch das Kümmerer-Image von früher sei schwer aufrechtzuerhalten, wenn die Mitglieder im Osten immer weniger werden.
Die Mitgliederzahl der Linken hat ja früher auch dafür gesorgt, dass sie in ganz vielen Vereinen mit tätig war und dadurch ganz nah dran an vielen Themen und Problemen. Und mit alternder Mitgliedschaft und dem Wegbrechen von Mitgliedern fällt auch genau diese Anbindung weg. Ich glaube, wir haben ein Stück unseres Kümmereranspruches verloren.
Und dann fragt er sich und seinen Pressesprecher, soll er es sagen oder nicht? Er sagt es.
Ich glaube, dass sich die Linke und die SPD in Zukunft ernsthaft fragen müssen, ob es langfristig eine Berechtigung für beide Parteien gibt. Ob es langfristig eine Berechtigung dafür gibt, dass es zwei verschiedene Parteien gibt, die ein soziales Profil behalten wollen, Und das auch momentan ein Alleinstellungsmerkmal für beide Parteien, im Anspruch zumindest ist, die aber gleichzeitig auch Regierungsverantwortung übernehmen wollen. Die Unterscheidbarkeit zwischen beiden Parteien wird immer geringer.
Gemeinsam hätten sie den Sieg in Frankfurt-Oder geholt, nicht die AfD. Vielleicht müssen sie mehr an das große Ganze denken. Der Kampf gegen den Abschwung Ost hat bei der Linken gerade erst begonnen.
Jetzt haben wir seit gestern viel gelernt darüber, welche Wähler für die AfD gestimmt haben. Besonders viele Männer zwischen 30 und 60. Und besonders stark ist die AfD dort, wo viele Menschen abwandern, wie auch gerade im Film gesehen. Vertiefen wir das mit dem Politikwissenschaftler Ewert Holtmann. Guten Abend, Herr Holtmann.
Guten Abend, Frau Mioska.
Hat die AfD die Linke als Protestpartei nun vollständig abgelöst?
Vollständig möglicherweise nicht, aber doch in einem großen Teil. Wer hierzulande mit der Demokratie unzufrieden ist oder auch den politischen Einrichtungen Misstrauen entgegenbringt, der wählt in großen Teilen inzwischen AfD, hat früher zumal seine Stimme dann auch häufig der Linken gegeben. Wenn man nach den Ursachen fragt, warum die Linke ihren Status als Protestpartei an der AfD weitergereicht hat, dann fallen zwei Faktoren ins Auge. Zum einen der Faktor Regierbarkeit. Die Linke stellt einen Ministerpräsidenten im Osten. Sie ist an drei Landesregierungen beteiligt. Sie ist in zahlreichen Gemeindevertretungen vertreten. Und zum anderen muss man auch darauf hinweisen, dass die Linke sich inzwischen aus der Fläche vom flachen Land weitgehend zurückgezogen hat. Sie ist seit etwa 2009 vor allen Dingen eine Stadtpartei, eine Großstadtpartei geworden.
Mhm. Ist es denn bei den AfD-Wählern tatsächlich noch Protest? Denn wir wissen aus Umfragen, dass zumindest in Sachsen 70% wegen der politischen Forderungen und nicht als Denkzettel für die AfD gestimmt haben.
Beides greift ineinander. Protest ist auf der einen Seite eine Art Denkzettelmotiv gegenüber den etablierten Herrschenden. Auf der anderen Seite verbindet sich aber zum Teil eben auch mit sachbegründeten Sorgen, die man selbst so wahrnimmt, beispielsweise Zuwanderung und Migration. Wer hier Sorgen äußert, der denkt, fürchtet zum Teil um einen sicheren Arbeitsplatz oder aber auch um die Konkurrenz auf der Ebene des preisgünstigen Wohnraums.
Es gibt noch ein anderes Phänomen, über das ich gern sprechen würde. Wir beobachten ja auch so eine Art Entkopplung von Fakten und Stimmung. Obwohl viele in Sachsen und in Brandenburg von sich sagen, es ginge ihnen wirtschaftlich gut, wählen sie trotzdem den Protest. Wie ist das zu erklären?
Wir führen das zum Teil auf den psychologischen Faktor des sogenannten doppelten Transformationsschocks zurück. Der erste Schock waren die ersten Hälfte der 90er Jahre mit den Umbruchserscheinungen. Der zweite Schock trat ein, als die globale Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009 hineinragte. Und alles das hat die Einstellungen eines großen Teils der Ostdeutschen entsprechend beschleunigt und auch mit entsprechenden Befürchtungen, Sorgen unterlegt. Diese Einstellungen setzen sich auch dann in entsprechendes Wahlverhalten um.
Aber es haben ja auch sehr viele junge Menschen AfD gewählt. Die können so viele Schocks ja noch gar nicht erlebt haben. Wie ist das zu erklären?
Selbst nicht am eigenen Leibe, aber man darf den Intergenerationenaspekt, das heißt das Gespräch zwischen Großeltern, Eltern und den Jüngeren, den Enkeln, Kindern und Enkeln nicht unterschätzen. Gerade in Ostdeutschland spielt das eine vergleichsweise große Rolle.
Wird die AfD bleiben oder ist sie ein vorübergehendes Phänomen?
Ich denke, dass sie sich auf absehbare Zeit im sich ja verändernden, fluiden bundesdeutschen Parteiensystem festsetzen wird. Das hat auch damit zu tun, dass sie ja vor allen Dingen auf dem flachen Land, in kleinen Gemeinden punkten kann. Und dort tut sie das, weil dort eine große Unzufriedenheit über die Versorgungslücken, über die abgebaute Infrastruktur und über die nachteiligen Folgen der Abwanderung sich verbreitet hat. Das schnell umzusteuern, das überfordert die Kräfte selbst gutwilliger Politik. Und das schafft im Grunde genommen auch den Resonanzboden für eine absehbare Festigung der AfD im westdeutschen beziehungsweise im gesamtdeutschen Parteiensystem.
Vielleicht das noch zum Schluss. Die AfD verkauft sich neuerdings, gestern und heute war das immer wieder zu hören, als bürgerliche Volkspartei. Was sagt der Politikwissenschaftler dazu?
Das würde ich mit einer gewissen Distanz betrachten. Bürgerlichkeit meint ja nicht nur eine gewisse Streuung über verschiedene Schichten der Gesellschaft, was die AfD ja tatsächlich vorweisen kann, sondern mit Bürgerlichkeit verbinden wir nicht zuletzt hierzulande seit langer Zeit auch das Bekenntnis zu Grundrechten, zu individuellen Freiheiten, zu Zielwerten wie Liberalität, wie Toleranz. Und wenn man das mal entgegenhält mit dem völkischen Credo, was von der AfD ja entsprechend auch vorangebracht wird und propagiert wird. Das hat mit dem Demokratieverständnis, dem pluralistischen Demokratieverständnis des Grundgesetzes nichts zu tun. Bürgerlich ist das wahrlich nicht.
Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung, Ewald Holtmann.
Bitte sehr.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die AfD ist zwar längst eine gewaltige, aber längst nicht die einzige Baustelle bei den Regierenden in Berlin. Die schlechten Wahlergebnisse haben den Weg der Großen Koalition nun noch einmal steiniger gemacht, zumal nicht wenige dieses Bündnis ohnehin in einer Sackgasse wähnen. Ein Bündnis, das nicht genau weiß, wohin es gehen soll, erst recht nicht, solange die SPD nicht weiß, wohin sie gehen will. Marie von Mallinckrodt.
Sowohl als auch. Der Name des Berliner Cafés, in dem sich heute eines der vielen Bewerberduos für die Wahl zur neuen SPD-Führung trifft, steht symbolisch für ein SPD-Dilemma. Sowohl regieren als auch die Partei erneuern. Doch diese beiden wollen genau das nicht mehr.
Uns läuft die Zeit davon für die wichtigen Dinge, die jetzt endlich zusammen kommen müssen. Und wir verlieren Akzeptanz. Das geht zulasten der demokratischen Parteien. Wir sollten die Große Koalition, so glaube ich wenigstens, ehrlich, aber in Freundschaft beenden.
Doch in den Parteizentralen regiert das Abwarten, als seien die erneuten Verluste bei Wahlen schon routiniert eingepreist gewesen. In beiden Bundesländern ist die AfD zweitstärkste Kraft, das treibt SPD und CDU um. Gebetsmühlenartig heißt es, Sacharbeit, etwa eine Einigung zur Grundrente, der Klimaschutz, sollte nun im Vordergrund stehen.
Ich kriege die AfD dadurch klein, dass ich gute Politik mache, dass ich mich um die Handlungsfähigkeit des Staates kümmere. Wie es mit der Koalition weitergeht, das wird die SPD im Dezember auf dem Bundesparteitag entscheiden. Aber aus diesen Wahlergebnissen gestern irgendeinen Rückschluss für die Große Koalition zu ziehen, da überwiegt vielleicht eher die eigene politische Motivation als die Erkenntnis, wie man damit umgehen sollte, was da gestern an den Wahlurnen passiert ist.
Der sächsische Wahlgewinner ist der Held des Tages bei der CDU, denn er lag am Ende besser, als manche Umfragewerte vermuten ließen. Doch Freude sieht anders aus. Man wolle nun, so die Parteivorsitzende, konsequent auf Erneuerung setzen. Ein ähnliches Dilemma wie bei der SPD, denn gleichzeitig gilt es ja noch zu regieren.
Wir haben im vergangenen Jahr zugehört, wir haben vieles verstanden, wir sind dabei, vieles auch noch zu diskutieren, aber wir werden jetzt in den nächsten Wochen entscheiden und vor allen Dingen werden wir dann auch dort, wo wir in der Bundesregierung die Möglichkeit haben, anpacken.
Seit dem schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl wird von Lehren gesprochen, die gezogen werden müssten. Schwierige Zeiten für die Parteivorsitzende, die unter niedrigen Umfragewerten leidet. In der letzten Zeit häufig missverständliche Formulierungen. So beginnt der Tag auch heute.
Können Sie bei dieser Abgrenzung Richtung AfD bleiben? Es gibt ja bereits CDU-Politiker im Osten, die plädieren dafür, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Können Sie diese ein Viertel der Wähler einfach draußen vorlassen?
Ja, wir können. Wir haben das auch festgelegt, auch in den Gremien. Michael Kretschmer hat insbesondere in den letzten Tagen sehr deutlich gemacht, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD gibt.
Wähler ignorieren? Ob das der richtige Ansatz sei, werden am Morgen prompt Präsidiumsmitglieder gefragt.
Nein, das ist er nicht, weil wir als Volkspartei immer den Anspruch haben müssen, Wähler an uns zu binden. Und wenn wir Wähler verlieren in Wahlen, haben wir die Aufgabe zur nächsten Wahl, diese Wähler zurückzugewinnen. Durch Vertrauen in unsere Arbeit, durch Politik, die wir machen.
Die Ungeduld in der CDU wächst. Immer wieder die Forderung nach einem klareren eigenen Profil.
Wir in Berlin müssen in die Offensive kommen. Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass die Parteien untereinander streiten um die besten Konzepte. Und dass es denen nicht nur darum geht, Hauptsache zusammentun und gegen die AfD.
Es ist eine GroKo, die beharrlich am Arbeitsmodus festhält. So folgt heute Abend im Kanzleramt auch ein Arbeitstreffen. Das Thema Klima. Und dabei ging es vermutlich nicht nur um Klimapolitik, sondern auch um die Betriebstemperatur innerhalb der GroKo.
Und in Halle ist uns jetzt zugeschaltet das Vorstandsmitglied der CDU und der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, der gestern eine Art Déjà-vu erlebt haben mag. Denn auch bei seinen Landtagswahlen vor 3 Jahren war die CDU zwar stärkste Partei, die AfD aber dicht auf den Fersen. Auch hier stimmte jeder Vierte für die AfD. Guten Abend, Herr Haseloff.
Guten Abend nach Hamburg.
Gestern haben Sie Ihre Mutter zitiert, mit der Weisheit, kein Schaden ohne Nutzen. Wo bitteschön ist hier der Nutzen für eine bös abgestrafte CDU?
Der Nutzen besteht darin, dass wir gemerkt haben, erstens, es lohnt sich zu kämpfen. Denn wenn ich mir die beiden letzten Wahlen ansehe, da war die AfD zum Beispiel in Sachsen noch vor der CDU. Auf der anderen Seite ist es, denke ich mal, auch ein weiteres Signal an uns gewesen, dass wir so weitermachen wie bisher nicht können, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir die Wählerinnen und Wähler zurückholen. Das ist eine schwere Aufgabe, aber sie steht politisch für uns auf der Tagesordnung.
Haben Sie denn den Eindruck, dass Ihre Partei, auch die CDU in Berlin, jetzt verstanden hat, dass man sich mehr um den Osten kümmern muss, als das bisher geschehen ist?
Ich meine, das Problembewusstsein war schon immer da und wir haben heute auch nochmal intensiv darüber geredet. Die Frage ist, mit welchen Instrumenten man solch einen komplizierten Transformationsprozess wie die deutsche Einheit hinbekommt und das innerhalb einer Generation, das ganze 20. Jahrhundert natürlich nicht aufgearbeitet werden kann. Da ist nur ein dickes Brett zu bohren, aber wir sind optimistisch, dass wir da die richtigen Instrumente finden. Und wir haben ja auch zum Beispiel mit den Strukturmaßnahmen im Rahmen des Kohleausstiegs für die nächsten Jahrzehnte schon wichtige Weichen gestellt.
Aber ich würde gerne noch mal zu der Ursache dieses schlechten Wahlergebnisses kommen. Wie viel Anteil hat denn wohl Ihre Vorsitzende an diesem, man muss ja sagen, historisch schlechten Ergebnis der CDU?
Also das an Personen festzumachen, ist politisch fast verantwortungslos, denn es geht immer darum, dass eine gesamte Gesellschaft Entwicklung hervorbringt. Die AfD ist in den alten Bundesländern vor Jahren gegründet worden. Die gesamte Vorstandsetage, die auf der Bundesebene tätig ist, stammt aus dem Westen. Wir haben also ein gesamtdeutsches Problem zu lösen. In allen Landtagen Deutschlands sitzt diese Partei mit unterschiedlichen Prozenten, das ist klar. Und sie sitzt auch im Bundestag. Und diese Partei bestimmt auch jede politische Konstellation, die es derzeit in Deutschland gibt. Also kann man nicht an einer Person, die erst seit wenigen Monaten auch Vorsitzende ist, etwas festmachen wollen, was eine gesamte Gesellschaft einschließlich der medialen Multiplikatoren und auch der Wirtschaftsmultiplikatoren herbeigeführt haben, dass man das an einer Person festmacht.
Aber Herr Haseloff, alle beschweren sich über Gegenwind aus Berlin. Und wenn man sich Umfragen ansieht, die Zufriedenheit der Sachsen beispielsweise mit Annegret Kramp-Karrenbauer liegt nur bei 17%. Bei Herrn Kretschmer liegt sie bei 71.
Das ist klar, er hat den Amtsbonus, er ist bekannt, er hat dort intensiven Wahlkampf geführt. Die ganze Partei hat auch mitgewirkt, auch gerade Annegret Kramp-Karrenbauer. Auf der anderen Seite ist es so, dass solche Ergebnisse nicht von einer Person erzeugt werden. Wir haben diese Ergebnisse in den Wahlen seit 2016, 17, 18 in den verschiedensten Landtagen und auch in der Bundestagswahl erlebt, auch bei der Europawahl ganz klar. Überall ist die AfD zweistellig und mehr unterwegs gewesen. Das heißt, man kann doch jetzt nicht an einer Bundesvorsitzenden, die wenige Monate im Amt ist, festmachen, dass dieses seit Jahren anhaltende, durchgängige Ergebnis in Variationen letztendlich entstanden ist.
Lassen Sie uns noch einen kurzen Blick nach vorn werfen. Sie haben Sachsen zu einer Kenia-Koalition geraten, weil Sie ja selbst in einer solchen regieren in Sachsen-Anhalt, also eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD. Ist das das wirksamste Mittel gegen die AfD?
Wir müssen ganz objektiv zur Kenntnis nehmen, dass die CDU erstens mal die Wahl gewonnen hat. Bei allen Dingen, die wir auch mit der AfD ganz klar analysieren müssen. Zweitens, dass die CDU eine klare Abgrenzung gegenüber der Linkspartei und der AfD dort zum Ausdruck gebracht hat. Michael Kretschmer war da ganz eindeutig. Und da bleiben letztendlich in der Mitte die demokratischen Parteien nur für eine Regierungsbildung übrig. Und von einer Minderheitsregierung rate ich eindeutig ab, sodass also die Notwendigkeit, in Ruhe jetzt eine Kinderkonstellation vorzubereiten, dass diese Option auf jeden Fall die realistischste ist und vor allen Dingen auch eine Handlungsfähigkeit bei der Haushaltsaufstellung und bei vielen, vielen Entscheidungen, die im Lande notwendig sind, auch darstellt. Ich denke mal, der Michael Kretschmer weiß, was er jetzt zu tun hat. Er ist selbstbewusst, er hat seine Erfahrungen und er wird das Richtige tun, so wie wir das auch in Sachsen-Anhalt gefunden haben, dass wir eine Regierung der Mitte gebildet haben, ohne Linkspartei und ohne AfD.
Sagt Rainer Haseloff. Danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Bitte schön.
Und mit Herrn Haseloff habe ich vor der Sendung gesprochen. Sachsen und Brandenburg und was daraus folgt für die Bundespolitik. Ein Kommentar von Reinhard Becker vom Südwestrundfunk.
Auch wenn das große politische Beben ausgeblieben ist, spätestens seit gestern ist klar, die Große Koalition in Berlin hat keine Zukunft mehr. Gedanklich ist sie von vielen längst abgewählt. Seit gut anderthalb Jahren im Amt liest sich ihre Bilanz fast wie die Chronik eines angekündigten Todes. Skandale, Personaldebatten, Führungswechsel, gegenseitiges Misstrauen, kaum glaubwürdige Spitzenpolitiker. Auf diesem Acker gedeiht die rechte Saat der AfD ganz wunderbar. Okay, in Sachsen hat es die CDU noch mal vor die AfD geschafft und in Brandenburg bleibt die SPD knapp vorn. Beruhigend ist das aber nicht. Denn in Berlin, in den Parteizentralen von Christ und Sozialdemokraten, herrscht weitgehend kreative Ideenlosigkeit. Dabei ist doch eines klar. Wer die Themen der AfD übernimmt oder wer sich hauptsächlich mit dem Abschneiden dieser Partei beschäftigt, stärkt, was er eigentlich schwächen will. Wer aber gegen die AfD gewinnen will, der muss andere, eigene Themen setzen, der muss endlich beispielsweise eine Grundrente einführen, die hält, was sie verspricht. Und er muss eine Klimapolitik in den Fokus rücken, die über Absichtserklärungen hinausgeht. Umfassende globale Klimapolitik bedeutet einschneidende Veränderungen für das Leben der Menschen. Die Bürger, sprich Wähler, für dieses Zukunftsprojekt zu gewinnen, damit haben CDU und SPD nicht mal ansatzweise begonnen. Außer heißer Luft, Vertrösten auf ein Klimapaket im Herbst und ähnlichem Geschwafel ist da nichts zu spüren. Die GroKo-Parteien arrangieren sich politisch wie ideologisch derzeit offensichtlich mit einem Weiter-so. Das aber wird gegen die AfD nicht helfen.
Reinhard Becker kommentierte. US-Vizepräsident Pence ist ja zurzeit in Polen und hat dort heute die Energiepolitik der Bundesregierung scharf kritisiert. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Linda Zawakis.
Pence ging vor allem auf das deutsch-russische Gasprojekt Nord Stream 2 ein. Deutschland begebe sich mit der Ostsee-Pipeline freiwillig in Abhängigkeit von Russland. Pence lobte den polnischen Widerstand gegen das Projekt. Die USA drohen den an Nord Stream 2 beteiligten Firmen mit Sanktionen. Durch die Pipeline soll vom kommenden Jahr an Gas von Russland nach Deutschland fließen. Der chinesische Netzwerkausrüster und Mobilfunkhersteller Huawei wird sein neuestes Hightech-Smartphone Mitte September ohne Google-Anwendungen vorstellen müssen. Damit könnten Dienste wie etwa YouTube oder Google Maps auf dem Handy nicht genutzt werden. Die US-Regierung hatte Huawei im Mai unter Berufung auf Sicherheitsbedenken auf eine schwarze Liste gesetzt. Mehr dazu von Markus Gürne an der Frankfurter Börse.
Im Zuge des Handelskonfliktes droht auf dem Smartphone-Markt Ungemach. Wegen der China-Sanktionen verweigert Google dem chinesischen Hersteller Huawei Lizenzen für Apps. Damit wären die Möglichkeiten des neuen chinesischen Gerätes stark beschränkt. Eine weitere Konsequenz des schwelenden Handelskonfliktes zwischen den USA und China. Zwar signalisieren beide Seiten, für Gespräche weiterhin offen zu sein, aber beide haben zum 1. September erstmal neue Zölle gegen Produkte des anderen in Kraft gesetzt. Anfang Oktober und auch Mitte Dezember dreht sich die Spirale dann abermals weiter. Es mehren sich die Zeichen, dass der Konflikt weiter eskaliert. Der Grund? Während die USA weiterhin versuchen, einen Deal in ihrem Sinne mit China zu erreichen, vergeht den Vertretern Chinas offenbar immer mehr die Lust, sich überhaupt noch zu treffen.
Die Hamburger Behörden haben die Ermittlungen gegen den HSV-Spieler Bakary Yahta eingestellt. Das zuständige Bezirksamt erklärte, die Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des 21-jährigen Gambiers hätten sich nicht bestätigt. Yahta war 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen und schließlich vom HSV unter Vertrag genommen worden. In einem Bericht der Sportbild waren Zweifel an seiner Identität geäußert worden. Mehrere Zweitligavereine legten Protest gegen die Wertung ihrer Spiele ein. Der Hurricane Dorian zieht seit heute Vormittag über die Bahamas. In Böen erreichte der Sturm Geschwindigkeiten von bis zu 360 Kilometern pro Stunde. Dorian ist der stärkste Hurricane, der die Inselgruppe je getroffen hat. Die Behörden berichten von mindestens einem Todesopfer und schweren Schäden. Teile der Hauptstadt Nassau stehen unter Wasser. Im US-Bundesstaat South Carolina sind Hunderttausende Menschen aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.
Wenn Fußball eine Religion ist, dann ist dieser Mann Engel und Teufel zugleich. Spätestens als er Argentinien 1986 in den WM-Himmel schoss, war Diego Maradona ein Messias, von allen verehrt und von sich selbst so beseelt, dass er zu glauben schien, Gott spielen zu dürfen. Doch weil er zeitgleich dem lasterhaften Leben verfiel, stürzte Maradona tief. So tief, dass man sich immer wieder fragte, wie dieser Mann diese ganzen Exzesse wohl überleben kann. Nun bringt ein britischer Regisseur ein Porträt Maradonas in die Kinos über Himmelfahrt und Höllenritt eines Fußballers. Klaus Lesche.
Beim Fußball geht es um Täuschung. Man täuscht nach der einen Seite an, geht auf der anderen vorbei und der Gegner läuft ins Leere.
Wahre Worte eines Meisters der Täuschung. Unzählige Gegner hat Diego Armando Maradona auf dem Platz genarrt, bis er am Ende seiner Karriere selbst ins Leere lief. Sein Meisterstück liefert er bei der WM 1986 ab. Dort befasst sich der spätere Weltmeister Argentinien zunächst mehr mit Wurst als mit Dreier- oder Viererketten. Im Viertelfinale gegen England täuscht Maradona per Handspiel erst den Schiedsrichter, dann veredelt er sein irreguläres Tor mit einem großen Satz der Fußballphilosophie.
Das war die Hand Gottes.
In den 60er Jahren wächst er auf der Schattenseite auf, in diesem Slum am Rande von Buenos Aires. Aber er kann einen Fußball jederzeit dorthin zaubern, wo ihn der Gegner nicht erwartet. Spannende Bilder aus Maradonas Frühzeit, die der Film ausgegraben hat. Mit 21 wechselt er zum FC Barcelona, doch er fremdelt dort. Als die Nummer 10 zu diesem Amoklauf ansetzt, entlädt sich der Frust von Monaten. Das Maß ist voll, Maradona wird verkauft, nach Italien, nach Neapel. Und diesmal passt es. Schon bei seiner Ankunft feiern ihn die Fans. Mit ihm holt Neapel zum ersten Mal den Meistertitel. Bald wird der begnadete Argentinier wie ein Heiliger verehrt. Damit klarzukommen, fällt dem scheuen Star schwer. Wieder greift er zu einem Trick. Wie die berühmte Romanfigur spaltet er sich auf in Dr. Diego und Mr. Maradona. Maradona, das ist eine Art Kunstfigur für die Öffentlichkeit. Als ich ihn interviewte, habe ich die andere Seite gesehen, den ruhigen und charmanten Diego. Der charmante Diego oder der arrogante Maradona, wer von beiden ist es, der sich in Neapel mit den Giulianos einlässt? Der Camorra-Clan besorgt ihm Frauen und Kokain, so viel er jeweils will. Maradona beginnt, Diego zu verdrängen.
Ich zog um die Häuser. Und dann wurde gekokst.
Irgendwann fällt er bei Dopingkontrollen auf, wird gesperrt. Danach kommt nicht mehr viel, seine Auftritte geraten zusehends bizarrer. Asif Kapadias Maradona-Dokumentation ist so lang und so fesselnd wie ein Pokalkrimi mit Elfmeterschießen. Am Ende hat man viel verstanden von Maradona, vom Fußball, vom Leben.
Und in eben diesem irdischen Leben landen wir nochmal am Ende der Sendung mit der Frage, wie wird's Wetter? Sven Plöger.
Das ist eine Frage in der Tat, die lässt mich zwar wieder in den Himmel blicken, aber ganz grundsätzlich eine, die uns täglich umgibt. Und bevor wir auf das Wetter bei uns eingehen, müssen wir nochmal zum Hurricane Dorian gucken. Und da möchte ich nochmal ein Bild zeigen, sehr eindrücklich heute früh noch zu erkennen, hier das Auge dieses extrem starken Hurricanes. Wir hatten es gerade auch in den Nachrichten, im Nachrichtenblock der Tagesthemen schon mal gehört. 360 Kilometer pro Stunde, das waren die Spitzenwindböen. Und da ist nochmal ganz wichtig zu wissen, der Winddruck, der wächst nicht linear, sondern quadratisch. Also zum Beispiel 200 Kilometer pro Stunde ist eben 2x2, also viermal so stark wie 100 Kilometer pro Stunde. Oder 360 Kilometer pro Stunde ist dann 13-mal so stark wie 100 Kilometer pro Stunde. Und deswegen hat er diese zerstörerische Kraft. Und wir gucken nochmal auf seinen weiteren Zugweg. Erstens sieht man hier auf dem Film, es wird jetzt gleich Tag übrigens an dieser Stelle, auf diesem Film, dass er sich sehr langsam bewegt, teilweise nur mit 2 Kilometern pro Stunde. Aber in den nächsten Tagen wird er wieder ein bisschen Gas geben, wird nicht über Florida ziehen, sondern hier der Küste entlang. Und die Regenmengen, die es dann an den Küstenregionen gibt, sind durchaus 100 bis 200 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Das ist wahnsinnig viel, allerdings immer noch wesentlich weniger als auf den Bahamas. Da ging es Richtung 1000. Jetzt gucken wir auf unser Wetter. Ein paar Tropfen im Norden, ansonsten oft sternenklar. Im Süden die Wolken und auch die letzten Tropfen, die es jetzt noch gibt, lösen sich auf, verschwinden. Temperaturen teilweise auf der kühlen Seite, oft einstellige 4 bis 9. Nach Norden um die 11 Grad und der morgige Vormittag weiterhin so verteilt. Im Norden Schauer, nach Südwesten am freundlichsten. Am Alpenrand noch Wolken, die am Nachmittag hier immer weniger werden. Im Norden bleibt es auf dieser wechselhaften Linie. Temperaturen hier meistens im Bereich so zwischen 19 und 23 Grad. Im Südwesten Rhein-Main-Gebiet bis 26 bei Südwestwind, an der Nordsee Westwind dort auch stark. Die Aussichten kurz Mittwoch im Süden Sommer, im Norden weiter wechselhaft. Und am Donnerstag ist der Sommer dann im Süden auch wieder weg. Also kurzum, es wird langsam ein bisschen frühherbstlich, Karin.
Danke, Sven. Und das war's von uns für heute. Hier geht's jetzt weiter mit der Dokumentation Der rote Riese zockt ab, darüber, wie Sparkassen bei den Zinsen tricksen. Um 0.20 Uhr bringt sie die Tagesschau auf den neuesten Stand. Und wir sind morgen dann wieder für Sie da, dann etwas früher zur gewohnten Zeit. Bis dahin.